Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolv, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute per Telefon zugeschaltet ist Herr Nico Pech. Herr Pech, Sie sind mit in der Leitung.
Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Volkswirt. Sie haben eine außerplanmäßige Professur an der Universität in Oldenburg. Und Sie sind einer der bekanntesten Wachstumskritiker dieses Landes. Das ist auch der Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Wir wollten heute gemeinsam über Postwachstumswirtschaft sprechen. Ich frage mal ganz platt, was ist schlecht an Wachstum?
Wir haben viele Wachstumsgrenzen erreicht, die uns eigentlich dazu bringen müssten, über einen ökonomischen Plan B nachzudenken. Wie würden wir wirtschaften? Wie würden wir ein modernes Leben von der Versorgungsseite her betrachtet aufrechterhalten können, wenn die Wirtschaft aus vielleicht sogar auch unvorhersehbaren Gründen plötzlich aufhört zu wachsen oder vielleicht sogar abstürzt, sodass ein Schrumpfungsprozess einsetzt? Ich denke, die Lehman Brothers Krise, die im Spätherbst 2008 ihren Anfang nahm, hat eigentlich schon einen Warnschuss entsandt, der uns zeigt, wie fragil, wie angreifbar, wie einsturzgefährdet unsere Lebensweise geworden ist. Eine Lebensweise, die ja gründet auf Konsum, vor allem auf globaler Mobilität, auf digitaler Bequemlichkeit und sonstigen vermeintlichen Errungenschaften des Industriezeitalters. Und deswegen ist es gar nicht unbedingt eine Frage, ob wir das wollen oder gut finden, wenn die Wirtschaft nicht wächst, sondern wir werden Krisenszenarien erleben, entweder früher oder später, die einer Fortsetzung des Wachstumsparadigmas schlicht und ergreifend den Garaus machen. Mhm. Abgesehen davon wäre nichts wünschenswerter, als dass jetzt schon viele Menschen proaktiv ein Leben beginnen, das kompatibel, also vereinbar ist mit einer Wirtschaft ohne Wachstum, also einer sogenannten Postwachstumsökonomie, wie ich eine Wirtschaft ohne Wachstum als Konzept in die Diskussion eingebracht habe. Denn wir leben über unsere Verhältnisse. Wir führen ein Leben, das nicht verantwortbar ist. Es ist deshalb nicht verantwortbar, weil das, was im Durchschnitt ein Europäer an ökologischen Ressourcen verbraucht, multipliziert mit 7 Milliarden, zur Konsequenz hätte, dass wir mehrere Planeten bräuchten. Und es ist damit auch eine Frage der Verantwortung und sicherlich auch eine Frage des Bewusstseins, wie wir mit dem Wachstum umgehen. Also selbst wenn rein ökonomisch weiteres wirtschaftliches Wachstum für eine Übergangszeit noch realistisch oder darstellbar oder durchführbar wäre, gibt es eben trotzdem Gründe dieser Versuchung nicht auf den Leim zu gehen, sondern zu sagen, wir brauchen eine reduktive Moderne. Wir müssen unsere Ansprüche an materialisierte Freiheit und Selbstverwirklichung quasi anpassen an das, was auf einem endlichen Planeten überhaupt noch möglich ist. Und natürlich könnte ich jetzt eine ganze Latte an Wachstumsgrenzen aufzählen, die virulent sind und die wir auch tagtäglich spüren.
Wenn ich da auch direkt einhaken darf, ich glaube, das ist ja auch mittlerweile fast allgemeiner Konsens, dass wir an Grenzen aller Art stoßen. Peak dieses, Peak jenes, dass wir rohölmäßig, naturressourcenmäßig einfach an Grenzen stoßen und dass wir, wenn wir diese Grenzen respektieren wollen, uns ein anderes Wirtschaften überlegen müssen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Antworten auf, wie dieses andere Wirtschaften aussehen sollte. Es gibt sozusagen auch ökologisch verträgliches Wachstum. Zumindest gibt es Vertreter dieser Idee des ökologisch vertretenen Wachstums. Was Sie vertreten, ist aber was anderes. Sie sagen, Wachstum an und für sich ist das Problem. Wenn ich da einfach verständnismäßig mal nachfragen darf, denn es ist ja verständlich, dass wir, ich sag mal ganz einfache Dinge, dass wir von unseren natürlichen Ressourcen, dem Boden, den wir verbrauchen, das Wasser, das wir verbrauchen, vom Erdöl gar nicht reden, dass wir hier das Wachstum nicht nur einschränken müssen, sondern dass wir teilweise hier auch zurückfahren müssen. Wirtschaftswachstum selber ist ja nicht unbedingt identisch mit dem Wachstum von Ressourcenverbrauch. Von welchem Wachstum sprechen wir, wenn wir sagen, Wachstum muss zurückgenommen werden?
Also ich spreche vom sogenannten Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die Produktionsmenge, die jährlich in einer bestimmten Volkswirtschaft zu Wege gebracht wird. Das ist also sozusagen die Menge aller produzierten Güter, sei es, dass das materielle Güter sind, sei es, dass das immaterielle Dienstleistungen sind. Und diese Güter werden bewertet auf Basis des Preises, den sie erzielen, wenn sie die Produktions- oder Herstellungsseite verlassen, um dann sozusagen auf der Nachfrage- oder Verbrauchsseite anzukommen. Und so kann man im Prinzip alle Dinge, die produziert sind, entsprechend ihres Wertes, kann man zusammenrechnen und bekommt dann eine Zahl heraus. Und auf diese Zahl, auf diese magische Zahl, muss man fast schon sagen, starrt dann die ganze Wirtschaftspolitik und die Gesellschaft eben auch. Und die muss ständig steigen, weil wenn sie nicht steigt, dann gibt es einen Absturz. Wir können leider nicht unser derzeitiges, sehr kapitalträchtiges und technisch hochgerüstetes Industriemodell einfach dadurch stabilisieren, dass wir sagen, so, wir gehen mal vom Gaspedal. Das heißt, wir halten hier an und wir lassen alles so, wie es ist und wachsen nur einfach nicht. Wenn das geschieht, können die Menschen, die Kapital geborgt haben, ihre Zinsen und ihre Renditen nicht zahlen und dann gehen sie bankrott. Und wenn sie bankrott gehen, reißen sie andere Firmen mit, von denen sie sozusagen Nachfrager waren. Und dann erleben wir eine Krise. Wir haben also immer nur die Wahl zwischen Wachsen und Schrumpfen. Das heißt, wenn wir uns auf einen Schrumpfungsprozess einlassen, müssen wir klarlegen, wie wir dann weich genug landen und auf welchem Niveau wir landen, um dann einen Zustand zu erreichen, der nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ so verändert ist, dass es dann gelingt, diesen Zustand auch ohne wirtschaftliches Wachstum im Gegensatz zur jetzigen Situation zu stabilisieren. Lassen Sie mich noch kurz etwas zu der Frage sagen, die Sie aufgeworfen haben, als Sie von ökologischem Wachstum sprachen. Es gibt kein ökologisches Wachstum. Nochmal, auf diesem Planeten, der nun mal endlich ist, gelten die Gesetze der Thermodynamik. Alles, was wir auf diesem Planeten tun, um physikalische Sachverhalte zu verändern. Das tun wir immer, wenn wir produzieren, konsumieren, vor allem uns fortbewegen oder andere menschengemachte Artefakte nutzen, hat einen Preis. Das heißt, die Entropie steigt. Das heißt, dass räumlich oder zeitlich verlagert als Preis für unsere Form des Wirtschaftens Schäden entstehen. Und deswegen ist der Versuch, ein ökologisches, also ein von Umweltschäden entkoppeltes Wachstum zu generieren. Deswegen ist dieser Versuch schon theoretisch aussichtslos. Und in der Praxis haben all die Versuche dieser Art, die wir erlebt haben, nicht nur nicht gewirkt, sie haben sogar zusätzliche ökologische Schäden verursacht. Das kann man in Deutschland sehr schön an der sogenannten Energiewende erkennen. Deshalb geht es mir nicht um eine optimierte Form des Wachstums, sondern es geht darum, generell dem Wachstum eine Absage zu erteilen. Und wir müssen uns klar machen, dass es eben nicht nur physische Wachstumsgrenzen gibt, die wir erreicht haben, nämlich zwei. Die eine besteht darin, dass wir die Aufnahmefähigkeit der Ökosphäre inzwischen übertroffen haben, also im Hinblick auf die vielen Emissionen, die vielen Abfälle und andere schädigende Aktivitäten und Hinterlassenschaften. Und zweitens haben wir eine physische Grenze erreicht, die Sie gerade schon angesprochen haben, als Sie von Peak Everything redeten, nämlich, dass uns die Substanzen ausgehen, die wir bräuchten, um die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen. Selbst jedes noch so grüne und vermeintlich ökologisierte Wachstum würde nämlich weiterhin Ressourcen, Flächen und so weiter brauchen. Wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Wir sind dabei, das menschliche Individuum in der modernen Zeit so zu überfordern, dass es inzwischen erschöpft ist, alle Viere von sich streckt und feststellen muss, wir waren nie so reich wie jetzt in Mitteleuropa, zumindest im Durchschnitt, und wir waren nie so krank im Hinblick auf den Verlust an psychischer Stabilität. Auch das ist ein guter Grund, mal zu fragen, für wen wollen wir eigentlich noch wachsen?
Also, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, zwei Fragen hätte ich gern hier, um das klären zu können. Das eine, weil Sie gesagt haben, ökologisches Wachstum ist auch theoretisch nicht möglich. Einfach verständnismäßig nachgefragt. Ich kann Ihnen völlig zustimmen, dass materielles Wachstum seine Grenzen stößt, weil jede Form von materiellen Wachstum einfach eine Auswirkung auf unsere Umwelt auf diesem Planeten hat. Jetzt haben Sie natürlich gesagt, am Bruttoinlandsprodukt, das in sich ja schon auch eine fragliche Messwert ist, aber wenn man den einmal so stehen lässt, geht es ja nicht nur um materielle Güter, sondern wie Sie ja auch gesagt haben, um Dienstleistungen. Jetzt nehmen wir eine Dienstleistung, die jetzt mit materieller Produktion sehr wenig zu tun hat, die aber trotzdem im Inlandsprodukt angeführt wird, so problematisch das sein mag, nehmen wir Psychotherapie. Psychotherapie ist eine Dienstleistung, die warum soll das sich nicht ausweiten? Oder inwiefern sind Dienstleistungen ähnlicher Art, wenn wir sagen, unser Wachstum weg orientieren von materiellen Produktionen, wo die Grenzen offensichtlich sind, zu immateriellen Produktionen. Warum ist das ein Problem? Das ist eine Frage. Und das zweite, dazu gestellt, ist, Sie haben das auch mit angesprochen, dass wir ja in einer Zinswirtschaft leben. Das heißt, dass unsere Ökonomie so organisiert ist, dass sie Zinsen braucht und produziert. Zinsen brauchen Wachstum. Wenn wir jetzt sagen, Wachstum zurücknehmen, bricht dann nicht das ganze System der Zinswirtschaft zusammen?
Ja, zu Ihrer ersten Frage. Wissen Sie, wenn ich Dienstleistungen so verrichte, dass sie keine materiellen Schäden verursachen, dann bedeutet das, dass ich zur Verrichtung der Tätigkeiten, aus denen sich Dienstleistungen ergeben, kein Material, keine Maschinen nutze, vor allem keine Mobilität, auch keine Infrastrukturen aufbauen muss, keine Elektronik. Das heißt, ich falle dann zurück auf die Ebene der physischen und geistigen Leistung eines menschlichen Körpers. Das ist tatsächlich ökologisch also bedenkenlos, aber es lässt sich eben kein Wachstum daraus erzeugen. Wachstum entsteht erst, wenn die physisch begrenzte Fähigkeit eines Menschen technisch verstärkt wird. Und dann wird sozusagen eine Form der physischen Entgrenzung quasi eingeführt. Also diese Maschinen oder diese Vorrichtungen oder diese, nennen wir es mal verallgemeinernd, diese Verstärker der menschlichen Tätigkeit, die sind nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben. Und deswegen erleben Sie auch, dass die Dienstleistungsbranche energieintensiver ist als vieles, was man sich unter herkömmlicher physischer Produktion vorstellt. Die meisten dienstleistenden Menschen stoßen sofort auf Grenzen, was also die Erweiterung ihres Marktes, ihres Kundenstamms anbelangt. Also reisen sie, jetten sie um den Planeten, bauen Netzwerke auf, die wiederum viel Infrastruktur brauchen. Und auf diese Weise ist die Materialisierung des Dienstleistungssektors unübersehbar. Ja, das ist das Problem Nummer eins von der reinen physischen Entstehungsseite her. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Problem in der vermeintlich dematerialisierten Dienstleistungswirtschaft. Wenn eine Dienstleistung die Eigenschaft hat, zu Wirtschaftswachstum beizutragen, also das Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen, nämlich dadurch, dass diese Dienstleistung einen Erlös generiert in Form von Geld, dann fragt sich ja, was wird mit dem Geld geschehen? Die ganzen Psychotherapeuten, die Sie angesprochen haben, die nehmen ja nicht das Geld, das sie für eine Psychotherapie erhalten haben, um sich selber eine Psychotherapie zu verabreichen. Sie wollen ja das Geld ausgeben, möglicherweise, um ein Haus zu bauen, um nach Haiti zu fliegen, ins Wirtshaus zu gehen oder das nächste Smartphone zu kaufen. Weil wenn sie das nicht täten, könnten sie auf das Geld verzichten, dann gäbe es aber kein Wirtschaftswachstum. Das ist das zweite Problem. Sie müssen also, wann immer eine neue Leistung entsteht, die in das Bruttoinlandsprodukt einfließt und dieses erhöht, müssen Sie neben der Entstehungsseite, die schon nicht zu dematerialisieren ist, wenn diese Dienstleistung vom Volumen her immer wachsen soll, müssen Sie auch die Verwendungsseite des dadurch generierten Quantums an Wertschöpfung einbeziehen. Und wir können Wertschöpfung nicht dematerialisieren, außer wir zerstören damit gleichzeitig das Wachstum. Dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Und jetzt gibt es noch ein drittes Problem. Wenn alle Menschen, die heute in der Stahlindustrie sind und an einer hochmaterialisierten und energieintensiven Produktion partizipieren, jetzt plötzlich durch eine Umschulungsmaßnahme in die Situation kommen, Psychotherapeutin oder Therapeut zu werden, dann wird ja die Wertschöpfung, die diese Menschen jetzt in der Branche der Psychotherapeuten verrichten, die wird ja sozusagen damit erkauft, dass sie anderswo fehlt, weil dann in der Stahlindustrie sozusagen die Produktion kleiner wird, weil dort weniger Menschen sind. Oder wenn das nicht geschieht, dann haben wir auch keine Entlastung, sondern dann haben wir sozusagen nur die zusätzliche Leistung sozusagen der Psychotherapeuten. Und wenn dann diese Menschen, die vormals in der Stahlindustrie tätig waren, jetzt das Geld des Psychotherapeuten haben und dieselben Autos, dieselben Dinge kaufen, dann stellt sich die Frage, wo werden die produziert? Natürlich in Indien oder China. Und da richten sie noch mehr Schaden an als vormals in der europäischen Stahlindustrie. Sie können es drehen und wenden, wie sie wollen. Jeder Versuch, theoretisch nur, wie ich das jetzt mache, durchzuspielen, wie das funktionieren könnte, ein dematerialisiertes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zu generieren, endet in einem Widerspruch oder in einer Unvereinbarkeit. Das ist einfach das Problem. So, und jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Ja, die habe ich, glaube ich, sogar schon selber gerade mal so ein bisschen tangiert, als ich sagte, wir haben nicht die Wahl zwischen Wachstum, Schrumpfen und so einem Zwischenzustand, wo wir das, was wir erreicht haben, konsolidieren, indem wir einfach kein weiteres wirtschaftliches Wachstum haben. Genau das, was Sie angesprochen haben oder befürchtet haben, tritt dann tatsächlich ein. Die Menschen, die Fremdkapital aufgenommen haben und die Zinsen zahlen müssen, als Produzenten, als Investoren, ja, die werden nun prekär. Sie können die Zinsen nicht zahlen und sofort gehen sie dann pleite und reißen einen anderen Teil der Wirtschaft mit. Aber das Problem ist sogar noch drakonischer. Wir leben nicht nur, wie Sie sagen, in einer Zinswirtschaft, sondern auch in einer Profitwirtschaft. Man kann sagen, dass unabhängig davon, ob das Kapital, das wir verwerten, als Eigenkapital organisiert ist, weil wir Aktien emittiert haben und jetzt Eigenkapitaleigner bitteschön eine Rendite sehen wollen für das eingesetzte Kapital oder auch als Kompensation für das damit eingegangene Risiko oder ob wir das Geld von der Bank geholt haben und der Bank jetzt Zinsen zahlen müssen. Beides wird zu einem Riesenproblem, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst. Das heißt, Sie haben recht. Die Kapitalverwertung, die erfolgen muss, zwanghaft in der Wirtschaft, ist so etwas wie ein dann auch Wachstumszwang. Das heißt, damit haben wir das Problem, dass es ganz, ganz schwer ist, eine Wirtschaft ohne Wachstum auf den Weg zu bringen. Und vielleicht wollten Sie auch darauf hinaus, dass klar ist, dass eben auch unser Geld- und Finanzsystem am besten umgebaut würde, damit wir in die Situation kommen, eine Wirtschaft ohne Wachstum zu stabilisieren.
Aber schlagen Sie jetzt vor, dass wir die Wirtschaft so umorganisieren, dass wir eine Wirtschaft haben, die jenseits des Profit- und Zinsmechanismus funktioniert?
Ja, aber der Punkt ist, es würde nichts bringen, jetzt einfach irgendwie auf den Zins und auf die Profite einzudreschen, in der Hoffnung, dass dann von allein eine Wirtschaft ohne Wachstum eintritt. Es ist umgekehrt so, dass wir erst ein Leben entwickeln müssen, das uns dazu befähigt, es auszuhalten, dass wenn wir keinen Zins und keinen Profit mehr haben, dass die dann resultierende Wirtschaft irgendwie stabilisiert wird. Das heißt, wir müssen unsere Konsum- und Mobilitätsgewohnheiten, wir müssen unsere Ansprüche senken. Denn eine Wirtschaft, die quasi ohne Zins und auch ohne Profit funktioniert, das kann nur eine kleinere, eine weniger komplexe Wirtschaft sein. Eine Wirtschaft, die nicht so einen hohen Grad an Arbeitsteilung hat. Eine Wirtschaft vor allem auch, die einen geringeren Grad an Technisierung als Basis hat. Das bedeutet, wir werden dann wieder eine Versorgungsform erleben, die mehr mit Handwerk eigentlich korrespondiert, als mit hochgradig automatisierter, technisierter und digitalisierter Herstellung.
Sie haben eine Wachstumsgrenze vorher in Ihren Ausführungen angeführt, die ich so noch nie gehört habe und die ich sehr spannend finde. Es ist die psychische Wachstumsgrenze. Und ich glaube, dass das etwas ist, das jedem auch persönlich einleuchtend ist, dass es anscheinend als Teil des Wachstumsmechanismus, den wir erleben, einer, wie man ja sagen könnte, explodierenden Beschleunigung aller Lebensbereiche, wir offensichtlich auch an psychischen Grenzen hier anstoßen, wo das Versprechen, dass Wirtschaftswachstum das irgendwie in Lebensqualität sich am Schluss äußert, die offensichtlich nicht eintritt. Also hier, unabhängig davon, wie das sozusagen von einer Gesamtwirtschaft, die ja doch in einem kapitalorientierten und zinsorientierten Gesamtkontext steht, verkraftbar ist, scheint es ja offensichtlich zu sein, dass sich hier etwas entschleunigen, verlangsamen, wahrscheinlich auch zurücknehmen lassen muss. Ist nicht ein Teil des Problems, den Sie hier ansprechen, schlicht und einfach, dass aufgrund dessen, dass wir alles in Bruttoinlandsprodukt übersetzen müssen und dass das alles sozusagen durch diese ökonomische Schiene durchgeht, wir in einer Welt leben, in der absoluten Modifizierung. Das heißt, dass alles und jedes zu einer Warenwirtschaft werden muss. Ist da nicht einfach auch, was Sie ansprechen, ein Weckruf zurück zu auch einer Form des Wirtschaftens miteinander zu gehen, wo andere Mechanismen, um das so zu fragen, ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, hier greifen, wie wir miteinander umgehen. Psychotherapie ist ja auch ein gutes Beispiel. Vieles, was heute Psychotherapie leistet als Warenwirtschaft oder als Dienstleistungswirtschaft, ist ja etwas, was in anderen Gesellschaften einfach Freundschaft und gute soziale Beziehungen leisten, die aber nicht sagen, sich als Wahl, als letztendlich im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen, weil hier kein Geld fließt. Braucht es da nicht ein prinzipielles Umdenken, dass wir einfach unser menschliches Miteinander auf andere Dinge als auf eine Warenwirtschaft ausrichten müssen?
Absolut. Ich bin vollständig Ihrer Meinung. Und es ist ja auch so, dass als eine Konsequenz der Wirtschaft ohne Wachstum, insbesondere der von mir vorgeschlagenen Konzeption der Postwachstumsökonomie, wir ja auch Menschen gar nicht mehr auf Basis einer 40-Stunden-Woche beschäftigen können. Zumindest nicht, wenn wir die Nebenbedingung einhalten wollen, dass Vollbeschäftigung herrscht. Wir würden, nur um das mal wirklich ganz, ganz sporadisch zu skizzieren, dann war also das Bruttoinlandsprodukt schrittweise sogar verkleinern, sodass wir irgendwann auf einer Basis landen, wo dann das Bruttoinlandsprodukt nur noch die Hälfte des derzeitigen Betrages ausmacht, dann wäre die Arbeitszeit, die noch benötigt würde in der eben dann spezialisierten oder herkömmlichen Ökonomie, wäre dann ja auch irgendwie halbiert. Würden wir nun die dann noch benötigte Erwerbsarbeit gerecht verteilen, sodass alle erwachsenen Menschen auch wirklich noch arbeiten, dann käme im Lebenszeitdurchschnitt, und das ist wirklich nur eine grobe Peilung, sowas wie eine 20-Stunden-Woche heraus. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens, wir haben dann nicht mehr so viel Geld und brauchen ohnehin eine andere Ebene der Entfaltung unserer Persönlichkeit. Heute ist es so, dass wir wahnsinnig viel arbeiten, Geld verdienen und jede Art der Artikulation unserer Identität, ja, praktisch dadurch gestalten, dass wir etwas kaufen, dass wir reisen oder dass wir irgendeine neue digitale Technologie in Anspruch nehmen. Aber das können wir gar nicht mehr können, wenn wir in einer Postwachstumsökonomie, die viel kleiner ist, lebten. Das heißt, wir können es uns A nicht mehr leisten und B ist auch die Menge an Produktion gar nicht mehr da, die uns somit dieser immensen Optionsvielfalt bestückt. Und es kommt dann noch hinzu, dass wenn wir dann eben, Gesetz der Fall, die Arbeitszeit wird hinreichend gerecht verteilt, wenn wir dann also 20 Stunden freigestellt haben pro Woche, dann sind diese 20 Stunden eine Ressource, um mit sich selbst etwas anderes anzufangen, als zu arbeiten, also zu produzieren oder zu konsumieren. Das ist dann die große Chance der Entwicklung neuer Netzwerke, neuer sozialer Interaktion, auch im Sinne einer Quasi-Produktion, die ich als Subsistenz, also als Eigenleistung oder Selbstversorgung bezeichne. Wenn sich Nachbarschaften, wenn sich Peergroups, wenn sich andere Netzwerke herausbilden, in denen Menschen ohne Geld, ohne Technik sich praktisch gegenseitig unterstützen, auch einen völlig entmonetarisierten Tausch von Gütern und Leistungen vollführen. So nach dem Motto, Sie können mein Auto mitbenutzen und dafür darf ich Ihre Waschmaschine nutzen. Dann fangen wir an, eine Ökonomie der Nähe aufzubauen. Wir gucken uns in die Augen, wir kennen uns, wir vertrauen uns. Das heißt, wir brauchen dieses Vertrauen sogar, weil ich würde Ihnen meine Waschmaschine nicht irgendwie zur Nutzung anheimstellen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie die im selben Zustand zurücklassen. Dasselbe gilt natürlich für das geliehene Auto. Oder wenn Sie im Garten Überschüsse haben an Obst und Gemüse, die Sie mir teilweise anbieten, weil Sie das gar nicht alles auffuttern können, und ich im Gegenzug Ihnen anbiete, Ihr Fahrrad zu reparieren, sodass Sie quasi kein neues Fahrrad brauchen und auch keine teure Fahrradreparatur in Anspruch nehmen müssen, dann fangen wir an, weil wir kein Geld mehr benutzen, keinen Markt, keinen Tresen haben, kein Unternehmen, das zwischen uns geschaltet ist, das Wirtschaftliche wieder einzubetten in das Soziale und an die Stelle des Geldes, des Rohöls, der globusweiten Wertschöpfungs- oder Lieferkette tritt plötzlich der Augenkontakt, tritt das Gespräch, tritt der Handschlag, tritt die unmittelbare physische Nähe zwischen den Personen, die quasi sich gegenseitig dabei helfen und unterstützen, die basalen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das ist eben mehr als nur andere Ökonomie. Sie haben das, finde ich, gerade schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist eine ganz neue Form eben der sozialen Einbettung und auch der Neugestaltung sozialer Interaktionen und Beziehungen.
Ich fand diesen einen Begriff, den Sie hier eingebracht haben, sehr entscheidend. Sie sprachen von einer Ökonomie der Nähe. Und unser Webcast hier, Radio Wolf, hat ja auch den Untertitel ein Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ist die Fragestellung, die Sie hier anschneiden, nicht eine sehr grundlegende kulturelle und Bewusstseinsfragestellung? Kann man es nicht sagen, dass die Problematik darin besteht, dass wir mit den Mechanismen der Marktwirtschaft, so wie sie sich entwickelt, nicht, dass Marktwirtschaft an und für sich zu verteufeln wäre, sondern wie wir sie entwickelt haben, einen Mechanismus entwickelt haben, wo alles auf Warenwirtschaft hinuntergebrochen werden muss. Das heißt, auf eine abstrakte Geldwirtschaft und auf einen Zweckrationalismus, der letztendlich nur in Geld messbar ist. Was Sie hier sagen, ist, wir müssen es eigentlich auf andere menschliche Werte besinnen, die eben einfach nicht nur in Geld ausdrückbar ist. Das ist aber eine kulturelle Fragestellung, wo wir sozusagen auch sehen müssen, wo wir kulturell uns hinentwickelt haben, dass das Soziale, das in traditionellen Gesellschaften mit allen Problemen, die sie hatten, vorhanden ist, jetzt in einem objektiven Markt sich auflöst, dass wir sozusagen zu einer Wiedergewinnung des Sozialen finden müssen, weil, und das ist das Entscheidende, so eine Ökonomie der Nähe, die funktioniert nur mit realen menschlichen Beziehungen. Durch, wie Sie es gesagt haben, das Aufbauen von Vertrauen, von realen Netzwerken des sich gegenseitig Kennens, Vertrauens und Vertrauen aufbauens. Das ist eine andere Lebenswirklichkeit, die wir hier beschreiben. Aber es scheint so zu sein, dass der Mechanismus Wirtschaft, den wir hier gebildet haben, dem diametral entgegensteht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Marktwirtschaft uns zu dem gemacht hat, was wir sind, sondern dass eine Konsumkultur, eine moderne Kultur der permanenten Steigerung menschlicher Freiheiten und Möglichkeiten quasi zwangsläufig einmünden musste in das Wirtschaftssystem, das heute überall kritisiert wird. Mal ist von Kapitalismuskritik die Rede, dann wird gesagt, der Marktmechanismus sei schuld, dann wird wiederum behauptet, diese beiden Dinge seien gar nicht trennbar, was ich für großen Quatsch halte, aber trotzdem will ich das wenigstens zitieren. Wer ein Smartphone benutzen will, wer ein modernes Auto benutzen will, wer eine Flugreise antreten will, wer ein zeitgenössisches Einfamilienhaus für unabdingbar hält, kann nicht gleichzeitig sagen, die Marktwirtschaft ist schlecht. Die Marktwirtschaft ist ein Koordinationsinstrument, ohne dass es nicht möglich ist, die vielen schönen technischen Spielereien und das tolle also Verwöhnaroma einer Konsumgesellschaft herzurichten. Das heißt, diese Art der Koordination einer hochspezialisierten, arbeitsteiligen Industrie mit viel Technik, mit viel Kapital, mit viel brutaler Kostenminimierung, ja, ist die Basis, auf der wir sozusagen unsere materielle Freiheit zelebrieren. Erst wenn wir in der Lage sind, uns in gewisser Form selbst zu begrenzen, also wirklich Ansprüche zurückzunehmen, und zwar nicht als Verzichtleistung gedacht, sondern als eine ganz, ganz rationale und guttunende Suffizienz, über die wir gleich noch reden sollten, dann ist erst die Voraussetzung für diese Ökonomie der Nähe da. Denn so eine Ökonomie der Nähe, die kriegen Sie nicht zum Nulltarif, sondern die bedeutet, dass Sie mit geringeren Ansprüchen umgehen. Zum Beispiel loslassen zu können, zu sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto, keine eigene Waschmaschine, ich kann auch mit weniger Quadratmeter Wohnfläche auskommen und ich kann mich im Hinblick auf meine Ernährungsgewohnheiten auf das beschränken, was die Region, was die Saison, Entschuldigung bitte, oder was die Vielfalt der Gärten, die jene Menschen haben, mit denen ich mich umgebe und mit denen ich auch in sozial eingebettete Tauschbeziehungen eintrete. Damit kann ich mich gut arrangieren. Wenn ich zu dieser Leistung der Entrümpelung, der Vereinfachung des Lebens und auch der Reduktion fähig bin, dann erst können wir die Marktwirtschaft loslassen. Dann können wir uns autonom versorgen, also autonom gegenüber der industrialisierten Wirtschaft halt, ne? Und nicht umgekehrt. Denn Menschen, die Konsumjunkies sind, die können gar nicht das Wagnis eingehen, irgendwie der Marktwirtschaft zu entsagen oder die Geldwirtschaft zurückzudrängen. Nicht? Das ist eben das Problem. Sie können auch nicht einfach Heroinabhängigen dadurch helfen, dass sie von heute auf morgen das Heroin einfach einziehen oder verbieten. Die Junkies brauchen eine Entzugskur. Bevor sie die nicht machen oder nicht wissen, wie sowas funktioniert, können sie auch nicht loskommen vom Heroin. Und erst muss die Entzugskur kommen und dann kann erst der Heroinentzug oder die Dosis verringert werden. Und dasselbe gilt wohl auch für die Konsumgesellschaft. Denn das Spätstadium der Konsumgesellschaft lässt sich kaum zumindest qualitativ unterscheiden vom Spätstadium der Heroinsucht.
Aber wie kommen wir dazu? Also zu diesem Kulturwechsel, den Sie hier ansprechen, zu sagen, ich will kein Konsumjunkie sein, sondern ich will eine Kultur der Reduktion deswegen, weil, ja warum eigentlich? Da muss ja ein Wertewandel eintreten, wo ich sage, das, was ich aus diesem Verzicht bekomme, weniger Konsum, ist eigentlich kein Verzicht, sondern es ist ein Plus an Lebensqualität. Hier sprechen wir von einem Wertewandel, den wir hier irgendwie gemeinsam aushandeln müssen. Wir müssen irgendwie sagen, das mit dem Konsum, das funktioniert nicht. Eigentlich frisst uns der Konsum auf. Sie sprechen ja auch von Konsumüberfrachtung und von Konsumverstopfung. Aber das ist ja etwas, was wir sozusagen in Beziehung miteinander auch uns ausmachen müssen und sagen, nee, eigentlich der Wert der Konsumgesellschaft, das funktioniert nicht, wir müssen andere Werte miteinander entwickeln. Und wo liegen hier die Grenzen der Technik? Sie haben ja es auch ausgesprochen, ist ja nicht, dass Technik an und für sich schlecht ist, auch wenn man in Ihrem Modell Autos und Waschmaschinen miteinander teilt, man wird trotzdem Autos und Waschmaschinen verwenden. Und um ein anderes Beispiel zu wenden, dass wir hier miteinander reden können, ist natürlich auch ein Resultat der Technik. Also, dass wir hier eine Verständigung miteinander finden können, ist Technik passiert. Das hat unheimlich auch Ressourcenkonsequenzen, weil irgendwo müssen auch diese Server stehen und irgendwo müssen auch die Mikrochips hergestellt werden, die uns erlauben, dieses technische Gespräch zu machen. Aber wie kommen wir zu diesen Entscheidungen? Was ist hier suffizient? Ich nehme an, dass das ist, was Sie hier auch als Gegenkriterium einbringen und was nicht.
Also es ist alles eine Frage einfach der Dosis. Der aus Salzburg stammende Träger des alternativen Nobelpreises, leider nicht mehr unter uns, also Weiland, nämlich Leopold Kohr, hat mal gesagt, ihm sei nie bekannt geworden, dass jemals ein Schiff gekentert ist durch die Wellen, die jemand in einer Badewanne verursacht hat. Das heißt, die Wellen sind nicht das Problem, sondern die Größe der Wellen. Und dasselbe gilt eben auch für natürlich Konsum und Technik. Ich bin eben auch nicht dafür, dass wir auf jede Art der Technik verzichten sollten, sondern dass wir die Quantität der technischen Artefakte und die Häufigkeit der Verwendung, das sind zwei Dimensionen sozusagen der Selbstbegrenzung, zum Ausgangspunkt einer reduktiven Gestaltung machen sollten. Sie haben schon richtig gehört. Also eine Welt ohne Auto kann ich mir nicht vorstellen. Während ich mir selber nicht vorstellen kann, jemals eins zu haben. Aber ich weiß, dass es alte Menschen, kranke Menschen, alleinerziehende Menschen oder auch Familien mit kleinen Kindern gibt. Da ist ein Auto ganz schön sinnvoll. Aber ob man dann ein eigenes Auto haben muss oder sich mit Nachbarn eins teilen kann, das ist dann immerhin noch eine sehr interessante Frage. Dasselbe gilt für das Telefon und vielleicht auch für gewisse Objekte im digitalen Bereich, nicht? Also bestimmte Endgeräte, die ich durchaus nutze. Das ist nicht, also Computer, ich benutze kein Smartphone oder kein Handy, aber trotzdem. Das ist eben die Frage der quantitativen Beschränkung. Aber dann sind wir bei Reduktionsleistung, dann sind wir eben bei der Suffizienz. Und weil eben die Technik uns nicht dazu verhilft, eine ökologische Neutralität des Industrialismus zu erreichen, müssen wir eben die Dosis verringern, sodass über die Verringerung der Dosis ein Zustand erreicht werden kann, der innerhalb der unverrückbaren ökologischen Grenzen darstellbar ist. Und jetzt zu der Frage des Kulturwandels. Ich glaube nicht, dass wir uns darauf einlassen können oder die Zeit haben oder die Perspektive haben, im großen Stil Werte zu verhandeln. Wir haben diese Diskussion jetzt seit 45 Jahren geführt, also seit dem ersten Bericht des Club of Rome. Und es ist nichts dabei rausgekommen, weil viele Menschen geglaubt haben, wir brauchen erst einen Startschuss oder wir brauchen erst so etwas wie einen großen Kompromiss oder einen Konsens der Gestalt, dass wir jetzt endlich einsehen, dass also der Konsum letzten Endes eine Begrenzung benötigt. Ich glaube, die Veränderung einer Gesellschaft, vor allem auch eine kulturelle Veränderung, fängt immer in den Nischen an. Wir brauchen avantgardistische Zirkel, wir brauchen Vorreiter, wir brauchen Menschen, die freiwillig die Zukunft vorwegnehmen, also proaktiv jetzt das einüben, was sich wie eine Schablone später mal, wenn uns Krisen dazu zwingen, übertragen lässt auf den Rest der Gesellschaft. Wenn wir auf die Letzten warten, die noch mitmachen könnten oder wollen, dann warten wir auf Godot. Und wir werden auch jetzt schon eigentlich Zeuge einer anfänglichen Bewegung hin zum Degrowth oder zur Postwachstumsökonomie. Das heißt, einzelne widerborstige Leute, die mit Sturheit und Rückgrat und mit immenser Disziplin reduktive Lebensstile einüben, die sind das Element, die sind der Virus, die sind auch das Kommunikationsorgan, das es braucht, um aus den Nischen heraus kritische Massen zu generieren, die dann, wenn eine Gunst der Stunde möglicherweise krisenbedingt eintritt, die dann tatsächlich den Rest der Gesellschaft versorgen können mit Erfahrungswissen, mit vorgelebten Beispielen, die dann sozusagen übertragbar sind, von denen dann auch diejenigen sogar profitieren, die heute lachen, ja, oder sich verächtlich machen über die Avantgardisten, die minimalistisch, reduktiv, postwachstumstauglich ein neues Dasein entwickeln. Das heißt also, es mangelt gar nicht am Bewusstsein, es mangelt nicht an der Konsumkritik, es mangelt nicht an der Einschätzung, dass es so nicht weitergehen kann. Es mangelt an der Übung, es mangelt an der Disziplin.
Wenn Sie sagen, es mangelt an der Übung, es mangelt an der Disziplin, mangelt es nicht auch an der Bereitschaft? Ich stimme Ihnen zu, es wird wahrscheinlich einen großen Konsens geben, wenn man Meinungsumfragen machen würde, dass die permanente Beschleunigung, die Konsumkultur, wie wir sie gerade betreiben, uns letztendlich auf den Kopf fällt. Gleichzeitig die Bereitschaft, persönlich daraus Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, das Smartphone alle 2 Jahre und die Fernreise ist Teil meiner Lebensqualität und sich zu besinnen, vielleicht ist es nicht Teil meiner Lebensqualität, sondern vielleicht ist es sogar Teil meiner Lebensüberwältigung, der ich mich hier aussetze. Wir müssen was auch immer unternehmen und wahrscheinlich auch mit den Strategien, die Sie gerade besprochen haben, dass einfach Menschen, die das ernst nehmen, anfangen und damit auch zeigen, dass es möglich ist. Ich erinnere mich noch an die Diskussion in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts, wo Windenergie in gewissen Kreisen einfach als Möglichkeit Alternative zur Atomenergie angesprochen wird. Das waren sozusagen nur Verrückte. Und das waren irgendwelche geistig irgendwo abgehobene Menschen, die dachten, Windenergie könnte Atomenergie ersetzen. Da ist gesellschaftlich Praxis geschehen inzwischen und wir sind zu einem anderen gesellschaftlichen Konsens gekommen. Momentan ist es zumindest in Deutschland Konsens, dass wir umstellen müssen auf nachhaltige Energie. Das mag jetzt nur ein kleiner Teilbereich sein, aber im Vergleich zur Diskussion zu 1980 ist es ein Riesenunterschied. Braucht es diese Kulturverständigung, wo wir sagen, wir müssen uns auf etwas anderes als auf diese Konsumkultur orientieren, einfach weil uns die Luft ausgeht?
Also, ich glaube tatsächlich, wenn Sie von einem Verständigungsprozess sprechen, dass Sie dann nicht falsch liegen oder nicht so weit entfernt sind von der Art der Transformation, die mir vorschwebt. Ich nenne das Modell der Verbreitung postwachstumstauglicher Daseinsformen und Versorgungsmuster soziale Diffusion. Der Begriff stammt nicht von mir. Es gibt also viel Wissenschaft und viel Forschung zu der Ausbreitung von nicht nur technischen, sondern sozialen Innovationen. Viel Literatur auch zumal. Und diese Art der Ausbreitung hat etwas damit zu tun, dass irgendwo Pioniere, Vorreiter, Trendsetter etwas aufscheinen lassen, was kommunikativen Charakter hat. Und das muss man nicht als Einzelkämpfer machen. Also es geht nicht darum, quasi das einzelne Individuum in die Pflicht zu nehmen, sondern es geht darum, dass Individuen sich in kleinen Gruppen, in Form von Reallaboren, quasi sich kleinere Übungsprogramme letzten Endes zu eigen nehmen. Menschen, die sich zusammentun, die ohne Auto leben. Menschen, die eine Gruppe bilden, um ein alternatives Geld einzuführen. Menschen, die einen gemeinsamen Garten bewirtschaften oder auch mal ein Stück Land okkupieren, um dort gemeinsam Gartenwirtschaft zu betreiben. Leute, die einen Repair-Café aufbauen, wohl wissend, dass sie immer in der Minderheit sein werden im Vergleich zu all den anderen, die immer noch im Supermarkt einkaufen und alles verschleißen, logischerweise. Ich meine jetzt Supermärkte, ich meine jetzt sowas wie Mediamarkt, Saturn, Amazon und so weiter und so fort. Nicht? Und diese kleinen Stachel, die wie ein Virus wirken können und die auch tatsächlich der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, die sind wichtig, die sind kulturschaffend. Das sind praktisch soziale Praktiken. Das heißt, es geht hier nicht um die Proklamation eines neuen Bewusstseins. Es geht um das Ausführen. Es geht um die tatsächlich materialisierte Handlung, die dann glaubwürdig eine Alternative vor Augen führt. Das ist also ein anderes Kulturmodell als ein textuelles oder ein mentales, wo einfach nur über die reine Verständigung und den Konsens also quasi erwirkt wird, dass wir ein geteiltes Verständnis oder eine geteilte Sinnzuweisung, eine andere Zukunft haben. Aber wenn wir nicht die Disziplin aufbringen, in kleinen Schritten genau die Konsequenz einzuüben, dann passiert das, was wir derzeit erleben. Wir haben überall neue Netzwerke, neue Institutionen, neue Bewegungen, die sich die Stimme heiser reden, was also Gesellschafts- und Kapitalismuskritik anbelangt und die auf ein neues Bewusstsein sozusagen pochen, aber die ein Leben führen, das überhaupt nicht kompatibel damit ist, weil wir vergessen haben, dass der Mensch ein Träger von Übungsprogrammen ist, was der Mensch nicht geübt hat. Das kann er auch überhaupt nicht umsetzen, auch wenn er es weiß, wenn er es will und wenn er auch die Begründung dafür jederzeit parat hat. Und was Sie gerade beschrieben haben mit der Windenergie, das ist ein Gegenbeispiel für das, was ich meine. Die Windenergie, ja, ist erstens keine Lösung des Problems. Sie können nämlich gerade nicht mit Windenergie Atomkraftwerke ersetzen. Sie können mit Windenergie nur viel kleinere Mengen an Strom bereitstellen, weil die deutschen Windenergieanlagen bringen nur so viel, wie wir in der Lage sind, Übertragungsnetze und Speichermöglichkeiten bereitzustellen. Und das ist die Achillesferse. Und auch die Produktion von Windenergieanlagen ist ökologisch nicht so bedenkenlos, wie das oft dargestellt wird. Und die Karriere, die die deutsche Energiewende in der Politik macht, ja, besteht darin, den Menschen im Prinzip die Fortsetzbarkeit der Konsumgesellschaft zu suggerieren. Neuerdings powered by wind energy. Das ist der ganze Budenzauber. Und deswegen ist das Strukturkonservatismus. Das ist kein Kulturwandel, sondern das ist eine Bestätigung des als hergebrachten Fortschrittsmodells. Wenn wir den Ausstieg aus der Atomenergie verbunden hätten mit einer reduktiven Anpassung unserer Energiesysteme, dann würde ich von einem kulturellen Wandel reden, wenn wir das als Konsens in der Gesellschaft hier in Deutschland hätten erwirken können. Dann wäre das ein Erfolg gewesen. Aber jetzt haben wir eine Situation, in der die Energiewende praktisch den Beweis erbringen muss, dass sie die althergebrachte Konsumgesellschaft erhalten kann, nur eben auf Basis ökologisch verträglichen Stroms. Und das funktioniert hinten und vorne nicht.
Okay. Ja, also die Problematik, so wie Sie sie schildern, ist mir durchaus einsichtig. Das macht Sinn. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen der Bewusstseinsarbeit, die mir hier vorschwebt, und einfach sehen, ob das mit Ihrer Einübung von anderen Praxis auch einfach gut zusammengeht. Ich lebe hier am Rande von Frankfurt in einem kleinen Dorf. Und in diesem kleinen Dorf, noch in Frankfurt, aber mit einer dörflichen Struktur, gibt es einen kleinen Ökoladen, der wenig hat, aber sehr gut die Waren hat. Es gibt hier ungefähr in 10, 15 Minuten einen Supermarkt, auch noch einen Ökosupermarkt. Die Preise dieses Bioladens sind weit über den Preisen, was der Ökosupermarkt oder erst recht der Supermarkt leisten kann. Jetzt ist es aber meine Erfahrung, dass die Existenz dieses kleinen Bioladens hier in diesem kleinen Dorf eine Lebensqualität, eine soziale Lebensqualität mit sich bringt, schon vom Einkaufserlebnis über die soziale Funktion, die so ein Laden hat, bis zu dem, dass das Demeter-Gemüse, das er hat, unvergleichlich ist mit dem Gemüse selbst des Ökosupermarkts, dass ich eigentlich gerne bereit bin, hier auch mehr zu zahlen. Ich nehme es immer so als, ich nenne das immer eine Nachbarschaftssteuer, die einfach auch ein Aufpreis dafür ist, dass solche sozialen Strukturen, die unter anderem zur Folge haben, dass es schwierig ist, in diesem Dorf einkaufen zu gehen, ohne auf der Straße mit irgendjemandem zusammenzustoßen, mit dem man dann 5 bis 10 Minuten redet. Das sind aber Werte, die man erst erkennen muss, dass sie vielleicht wichtiger sind als billiges Gemüse. Das heißt, hier braucht es auch eine Sensibilisierung, eine Erfahrungssensibilisierung, dass diese Dinge, die jetzt auf den ersten Blick nicht so leicht wahrnehmbar sind, wie ein Gemüse, das das Doppelte oder die Hälfte kostet, dass etwas ist, das letztendlich mein Leben mehr bereichert als eine optimierte Warenwirtschaft.
Ja, selbstverständlich. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich, also ich sage mal, das ökologisch Notwendige sich gut verbinden lässt mit einer Erhöhung der Lebensqualität und auch einer gewissen Sinnerfüllung, nämlich etwas für das Dorf zu tun oder etwas für den lokalen Zusammenhalt zu tun und dann den höheren Preis auch wie so eine, wir haben das gesagt, Nachbarschaftssteuer, also als so eine Nachbarschaftssteuer bezeichnet. Das finde ich ganz, ganz großartig. Aber es gibt Beispiele, da funktioniert das nicht. Die ruinösesten Praktiken, die wir ausführen, das sind im Moment Flugreisen, ganz eindeutig. Ja. Haben letzten Endes kein Substitut. Weil der Ökoladen beruht ja schon darauf, dass etwas Neues in die Welt kommt. Etwas, was eine Alternative zu den normalen Supermärkten und auch zu Denre und so weiter ist, das finde ich ganz großartig. Ich unterstütze das, wo ich nur kann. Und ich habe sogar ein Forschungsprojekt im Moment, an dem ich beteiligt bin, wo es um ganz neue Formen des Wirtschaftens im Nahrungssektor geht. Okay. Aber bei den Flugreisen ist es so, hier geht es um die reine ersatzlose Reduktion. Das heißt also, hier ist die Begründung etwas schwieriger. Es könnte sein, dass wir uns klar machen müssen, dass es Bereiche gibt, in denen die Zurückhaltung, die Entrümpelung, die Selbstbegrenzung sich nicht damit begründen lässt, dass an die Stelle dessen, was da weggelassen wird, etwas anderes tritt, was man betrachten, anfassen oder sinnlich erfahren kann. Hier ist es auch eine Frage der Disziplin. Schauen Sie, wenn ich an einer roten Ampel halte, ich habe zwar kein Auto, aber mit dem Fahrrad habe ich ja auch rote Ampeln, dann halte ich da nicht an, weil ich dann in diesem Moment darüber reflektieren kann, wie schön diese Ampel ist und dass die rote Farbe toll ist und dass es super ist, dass ich da gerade aus meinem schönen Fluss gerissen werde, was die Tretfrequenz auf dem Fahrrad anbelangt. Es ist eine Disziplin. Das heißt also, ich mache mir schon klar, dass ich als Mensch immer auch Verantwortung für das übernehme. Also alles, was notwendig ist, zugleich als das Schöne darzustellen, bedeutet, dass die Rettung der Welt unter einen Vorbehalt gestellt wird. Jedem Wohl und keinem Wehe. Und alles ist nur eine Frage der Rhetorik und der schönen Retuschierung, sodass also selbst also wirklich schwierigste Handlungen plötzlich als was Positives dargestellt werden. Ich glaube, dass menschliches Dasein sich nicht nur speist aus der Kür, sondern auch immer aus der Pflicht. Nicht nur aus der Freiheit, sondern auch aus der Verantwortung. Aufgeklärt zu sein, auch im Sinne von Immanuel Kant, heißt für mich, dass ein Mensch auch in der Lage sein muss, sozusagen jenseits des Schöngeistigen auch sozusagen die Selbstbegrenzung als Notwendigkeit anzuerkennen. Mhm. Ja, die Dosierung schlicht und ergreifend, die Befähigung auch mal auf die Stopptaste zu drücken, das ist unsere Pflicht. Und diese Pflicht einzuüben, fällt dann einfach, wenn Gleichgesinnte da sind, die die Pflicht auch so anerkennen und die mitmachen, sozusagen die Realisierung dieser Pflicht einzuüben. Ja, und das kann eben heißen, dass wir sozusagen fleischloser leben, kerosinfrei leben, dass wir den Traum vom eigenen Einfamilienhaus irgendwie zur Disposition stellen, dass wir kein eigenes Auto brauchen, dass wir vielleicht sogar ganz bestimmte elektronische Güter aus unserem Leben verbannen, und zwar ersatzlos. Ja. Selbst diese Art der Reduktion, der ersatzlosen Reduktion, lässt sich noch mit einem positiven Narrativ versehen. Und ich finde schon richtig, was Sie sagen. Wenn das irgendwie geht, sollte man es tun. Aber wenn es nicht geht, heißt es nicht, ach nö, dann können wir hier nicht reduzieren, dann rasen wir auf den Abgrund zu. Das wäre für mich keine Alternative. Aber lassen Sie mich noch vielleicht ganz kurz auf dieses Narrativ zu sprechen kommen, dass selbst, also im Sinne eines veränderten Bewusstseins, verständlich werden lässt, dass auch die ersatzlose Reduktion ihr Gutes hat. Und da sind wir halt bei diesen von mir schon heute angesprochenen psychischen Wachstumsgrenzen. Wir wissen genau, dass alles, was Menschen tun können, was Genuss stiftet, was Sinn stiftet oder was irgendwie einen Gebrauchswert haben könnte, immer Zeit, also praktisch benötigt. Und wir haben nicht mehr die Zeit, die es braucht, um alle Dinge, die wir uns kaufen können, so auszuschöpfen, dass diese Dinge überhaupt noch von uns und mit Hilfe unserer Sinnesorgane und auf Basis unserer psychischen Ressourcen überhaupt noch verarbeitet werden können. Und deswegen ist die Kunst der Reduktion zuweilen auch gleichzusetzen mit einer geläuterten Kunst des Genusses. Der Rotweintrinker weiß genau, wenn er den Wein zu schnell trinkt, kann er ihn nicht schmecken. Der Kunstliebhaber weiß ganz genau, dass er die Bilder oder andere Formen der bildenden Kunst oder auch der darstellenden Kunst sich wirklich konzentriert anschauen muss und damit sozusagen hier die Zeit investiert, die dann für andere Konsumaktivitäten oder vermeintlich genussstiftende Objekte fehlt. Indem wir uns auf weniger Dinge konzentrieren und sie ausschöpfen, sie virtuos, das heißt zeitintensiv und konzentriert genießen, haben wir mehr vom Leben als in einer Welt, in der alles zu flüchtig und alles zu schnell geschieht, weil nämlich die Flüchtigkeit der Todfeind des Genusses ist. Und von daher komme ich doch zu einem Punkt, wo Ihr Beispiel mit dem kleinen Ökomarkt, dessen Nutzung etwas voraussetzt, ja, eine Haltung voraussetzt, dass das sehr wohl auch übertragbar sein kann auf andere Bereiche, wo es nicht um das Andersmachen geht, sondern sogar um das Weglassen.
Um dieses Beispiel noch ein bisschen auszuweiten mit dem Bioladen hier im Dorf, einfach um auch aufzuzeigen, dass es oder auch nachzufragen, ob das nicht letztendlich auch eine Frage der Bewusstseinsbildung ist, die dem allen zugrunde liegt. Es gibt auch im nahegelegenen Aldi-Markt Öko- und Bio-Waren. Jetzt mal abgesehen Qualität, die diese Bio-Waren vom Aldi haben, wenn man die Fragestellung mal außen weg lässt, wenn man bewusst an die Sache rangeht, muss ich mir auch klar sein, wenn ich mein Geld in den Bioladen hier stecke ich mein Geld in eine bestimmte Form von Nachbarschaftskultur. Wenn ich das Geld in die Bioabteilung von Aldi stecke ich mein Geld in eine Aldi-Kultur. Die ist vielleicht nicht das, was ich wirklich als lebenswerte Kultur und Wirtschaftsform in Deutschland schätze. Das heißt, Ich brauche auch ein Gewahrsein dessen, was für eine Kultur möchte ich überhaupt. Ist so etwas wie, ich sage es mal verkürzt, wie eine Nachbarschaftskultur in einem dörflichen Raum etwas, das lebens- und schützenswert ist, ob ich bereit bin zu verzichten, im Sinn von Geld zu verzichten, weil es einfach das Doppelte kostet, einfach weil ich sehe, dass letztendlich in einer, ich nenne es mal Altifizierung unserer Lebenszusammenhänge, wir in verschiedenster Weise, auch in psychischer Weise, gegen die Wand fahren.
Ja, selbstverständlich. Aber ich möchte davor warnen, dass also allein dieses geschärfte Bewusstsein oder diese Art der nachhaltigkeitsrelevanten Aufklärung uns weiterhilft. Wir haben im Moment in dieser Gesellschaft, ich rede mal von der europäischen Konsumgesellschaft, das Paradox, dass immer mehr Menschen damit glänzen, dass sie quasi ein Maximum an Nachhaltigkeitsbildung und Aufklärung an den Tag legen und sich an einzelnen Beispielen wirklich auch abarbeiten. Zum Beispiel dadurch, dass sie ihr Einkaufsverhalten verändern, also nur in den kleinen Ökoläden kaufen, die aber gleichzeitig dicke Autos fahren und um den Planeten jetten. Das heißt also, wir erleben auch so etwas wie eine moralische oder ethische Kompensation, die darin besteht, dass wir das höchste Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, dass das überhaupt denkbar ist, was das Wissen um die Zusammenhänge anbelangt, die Sie auch gerade geschildert haben, und gleichzeitig die höchsten Ressourcenverbräuche zu Wege kommen. Es gibt inzwischen Studien, aus denen hervorgeht, dass also jene Menschen, die also tatsächlich sich auch politisch am stärksten für Nachhaltigkeit engagieren, also etwa Grünwähler, also den meisten Flugreisenkonsum haben, mit allergrößtem Abstand. Wir erleben, dass gerade Menschen, die ein besonderes Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, aber nachhaltigkeitsdefizitär leben, praktisch ihr Leben fragmentieren. Sie haben Spielfelder, wo sie wirklich fast wie wie im Sinne einer symbolischen Beichte, also wirklich genau darauf achten, dass der Latte Macchiato aus fairem Handel kommt und die Bohne auch kontrolliert ökologisch angebaut und geröstet wurde, während sie gleichzeitig zu viel Wohnraum in Anspruch nehmen, eine Mobilität an den Tag legen, die historisch einmalig ruinös ist. Und diese Versteckspiele zeigen, dass das Bewusstsein alleine nicht reicht, sondern dass wir im Prinzip den Menschen als ein ökologisches Gesamtkunstwerk betrachten müssen. Ein Mensch muss sozusagen alle von ihm verrichteten Handlungen quasi dieser kritischen Reflexion unterziehen. Und die Gleichsetzung eben mit, also von nachhaltig kompatiblem Handeln und Bewusstsein, die funktioniert so nicht mehr, weil wir einfach zu viele Dinge auf widersprüchlichste Weise miteinander koppeln. Das ist tatsächlich wie in der Beichte, ne? Also gerade die ökologische Ernährung, ja, ist quasi zu einem Ventil geworden für diejenigen, die unter kognitiver Dissonanz leiden, weil sie wissen, dass sie zu viel fliegen, zu viel Elektronik verschleißen, zu viel Einwegmüll produzieren oder eine zu große Wohnfläche in Anspruch nehmen. Also wir müssten eigentlich dahin kommen, dass Menschen die gesamte Ökobilanz oder CO2-Bilanz ihres Lebens heranziehen, um sich die Frage zu beantworten, bin ich jetzt noch Teil der Lösung oder schon Teil des Problems?
Ja, muss ich auch ganz persönlich sagen, dass Sie mir das sicher auch persönlich den Spiegel vorhalten. Also diese Fragestellung hier, ich find diese Bezeichnung, hier sozusagen als Beichtmittel zu verwenden und hier sich einen speziellen Lebenskreis rauszusuchen, den man mustergültig ist, um die anderen vernachlässigen zu können, das ist wichtig. Weil man spielt wahrscheinlich in allen Bereichen auch gerne mit sich selbst auch verstecken. Frage an Sie, weil wir so langsam jetzt am Ende unserer Sendezeit sind, aus Ihrer Sicht, was ist die beste Strategie oder was schlagen Sie vor, um hier wirklich Schritte in die anscheinend notwendige Postwachstumsökonomie gehen zu können?
Ich denke, dass jeder Mensch die Chance hat, zu einem Kommunikationsinstrument zu werden, das wirksam sein kann für den Wandel in Richtung nicht nur Nachhaltigkeit, sondern Postwachstumsökonomie, was so eine Art Nachhaltigkeit für Fortgeschrittene oder Nachhaltigkeit 2.0 sein könnte. aber man darf sich damit nicht isolieren oder die Lebensfreude verlieren, weil man den Anschluss sozusagen, den kulturellen oder sozialen Anschluss verliert. Da, wo man lebt, sollte man sich erstmal umgucken und sich verbünden, sich zusammentun, Freundschaft schließen mit denjenigen, die auf ähnliche Weise bereit sind, erste Übungsschritte in Richtung eines postwachstumstauglichen Lebens zu gehen, weil dann macht das Notwendige, was wir also ökologisch tun müssen, auch Freude.
Herr Pech, dann würde ich auch das als Ihr Schlusswort nehmen. Herzlichen Dank für die teilweise auch wirklich messerscharfe Analyse, die Sie hier liefern, und auch für die doch auch warnende Grundhaltung, hier letztendlich sich nicht irgendwelche Rosinen rauszusuchen, sondern sich zu schauen, ist das, was wir machen, wirklich weltverträglich? Ist es auch mit uns selber, mit unserer Lebensqualität verträglich? Und zu sehen, dass es letztendlich auch Einschnitte braucht, nicht aus, wie ich sie verstehe, aus einem Beschränkungsbewusstsein, sondern aus einem Bewusstsein heraus, dass es diese Beschränkungen braucht, um Krisen, die sonst an der Wahl sich abzeichnen, einfach auch begegnen zu können. Herzlichen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen und einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.